The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 19. Juni.
German Chancellor Friedrich Merz joining us now.
Lei ha parlato di un rapporto
en direct. Friedrich Merz a donc échoué.
Mulakat German Chancellor Friedrich Merz ke sath is waqt ho rahi hai, jaisa ki
Friedrich Merz ist in aller Munde, von Fox News bis zum indischen YouTube Programm, alle reden von ihm und auch mit ihm. Auf der Weltbühne fühlt er sich wohl. Er ist früh in seiner Kanzlerschaft zum Flugplatz abgebogen. Die Turbinen der Regierungsmaschine drehen seit Amtsübernahme hochtourig. Der rote Teppich ist ein fliegender Teppich beim Friedrich Merz. Paris, Washington, Warschau, Kiew, Rom. Das eben ist das Wunder der Demokratie. Eben noch war man Teil einer anonymen Masse, Mitglied eines Volkes, das mit 82 Millionen Menschen weniger als 1% der Weltbevölkerung stellt. Und plötzlich steht man streng bewacht wie ein Hollywood-Star am Fuße der Rocky Mountains neben Donald Trump und gehört zu den G7, den großen Sieben der Welt. Gestern noch Sauerländer, heute Mann von Welt.
No need to ask, he's a smooth operator.
Das Konzept des Außenkanzlers klingt verlockend und bildet für die Regierungschefs nicht nur in Deutschland, aller Länder würde ich sagen, die Horn-Circle-Class der Politik. Weltpolitik, Geostrategie und Zeit für Instagram ist meistens auch. Besser jedenfalls als Länderfinanzausgleich. Die auswärtigen Angelegenheiten, tja, die bedeuten Prestige, Pathos und einen coolen Einspieler. Gleich am Anfang der Tagesschau. Und wenn es richtig gut läuft, auch noch ein Auftritt bei CNN mit dem nicht minder coolen Jake Tapper.
How much is the current tariff rate impacting German auto industry right now?
Well, the impact is terrible.
Das alles ist glamouröser als das Dasein als Innenkanzler. Wer will schon Landstraßen sanieren oder den Behörden das Faxgerät endlich wegnehmen, wenn man auch im Weißen Haus den Journalisten zuwinken kann oder in Kiew Waffen verteilen darf? Innenpolitik bedeutet laut Max Weber, dem legendären Soziologen, das Bohren dicker Bretter. Aber die Wahrheit, die Max Weber uns eben verschwiegen hat, ist doch die: Viele dieser Bretter sind nicht aus Hartholz gemacht, sondern aus Beton gegossen. Und so besteht das Leben eines Innenkanzlers eben aus Lärm und aus Langeweile. Die IG Metall nervt. Die Verbraucherschutzverbände sind auch schon wieder frech. Die Preise klettern. Irgendein Parteifreund wetzt das Messer. Wer will schon die Arbeiterwohlfahrt in Bottrop besuchen oder schlimmer noch den Bürgerdialog im Altersheim von Gummersbach? Wenn er doch stattdessen beim State Dinner neben Ivanka Trump sitzen darf. Das Phänomen der zwei so unterschiedlichen Missionen eines Regierungschefs, innen und außen, hat niemand so gründlich untersucht wie der Politikwissenschaftler Aaron Wildawski in seiner Theorie der zwei Präsidentschaften. Er sah nämlich einerseits das Welttheater der Außenpolitik, Pflichtprogramm auf jeden Fall, und dann aber die mühseligen Laub- und Sägearbeiten im Inland, nicht minder Teil des Pflichtprogramms. Und das Dilemma beginnt, wo das Rampenlicht endet, vor der Haustür. Viele Präsidenten sind gescheitert, weil sie diese Balance nicht hinbekommen haben. George Bush hat beim Hurricane Katrina versagt. Das war nicht mehr der große George W. Er war ein Zauber. Jimmy Carter, nicht besser. Niemand weiß, wo Camp David liegt, aber jeder kennt das Schlagloch auf der eigenen Hauptstraße. Der Wähler schickt ihn also zurück zu seiner Erdnussfarm nach Georgia. Was für die amerikanischen Präsidenten gilt, das gilt eben auch für die deutschen Kanzler, womit wir doch wieder bei Friedrich Merz sind. Er hat angesichts der noch jungen Legislaturperiode die Chance der Einsicht. Sein Arbeitsplatz befindet sich nicht in Nahost und auch nicht am Fuße der Rocky Mountains, sondern im Bergwerk des deutschen Sozialstaates. Er muss nicht die Mullahs stoppen, nur den Bürokratiewahnsinn zu Hause. Da hilft doch keine Kettensäge und keine Bunkerbombe. Die Bürger erwarten von ihm nicht die Rettung des Weltfriedens, wohl aber die Rettung ihres Wohlstandes. Für die Hebel seiner Macht braucht Friedrich Merz kein Flugzeug, nur die S-Bahn in der Nähe des Bundeskanzleramtes.
Zurückbleiben bitte.
Los geht's. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit dem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz spreche ich jetzt gleich über die wirtschaftliche und politische Lage im Nahen Osten, wo er als Gründer unterwegs ist.
Was stattfindet, ist, dass die Staaten in der Region, die Golfstaaten und Israel, einfach in den letzten Jahren wesentlich enger zusammengerückt sind durch die Abraham Accords. Und das ist meiner Meinung nach auch eine Bewegung, eine Dynamik, die nicht aufhaltbar ist.
Anne Schwedt in New York analysiert die jüngste Sitzung der Federal Reserve Bank in Washington und die große alte Dame des Chansons, des französischen Chansons, geht ein letztes Mal auf Deutschland-Tournee. Sebastian Kurz, geboren 1986 in Wien, war nicht nur der jüngste Außenminister in Österreich, sondern auch der jüngste Bundeskanzler seines Landes. Und das gleich zweimal. Im Jahr 2021 dann zog er sich infolge von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft aus allen politischen Ämtern zurück und beendete kurzerhand seine politische Laufbahn. Das Verfahren im Zuge der Ibiza-Affäre wurde jetzt eingestellt. Unschuldig lautet das Richtervotum. Heute ist Kurz als Gründer und Unternehmer tätig, insbesondere in der Region des Nahen Ostens. Da ist der Mitgründer und Präsident des israelischen Cybersecurity-Startups Dream Security, das sich in sehr kurzer Zeit zu einem wirklichen Erfolg entwickelt hat. Es ist nämlich heute ein Unicorn. Das ist eine Firma, die mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet ist. Dream Security beschäftigt heute 200 Mitarbeitende und unterhält Standorte in Tel Aviv, Abu Dhabi und auch in Wien. Ich habe Sebastian Kurz am frühen Abend angerufen. Ich wollte wissen, wie er seine Erfahrungen als Unternehmer im Nahen Osten einschätzt. Welche Chancen sieht er in dieser Region noch, auch für den deutschen Mittelstand? Und tja, die politische, die militärische Frage habe ich ihm schon auch gestellt. Wird es womöglich bald einen Flächenbrand geben? Hören wir zu, was dieser junge Mann, der in seinem Leben schon viel erlebt hat, politisch und jetzt ökonomisch sehr, sehr erfolgreich war, was der uns zu sagen hat. Schönen guten Morgen, Sebastian Kurz.
Schönen guten Morgen.
Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihr Verfahren wegen Falschaussage im Ibiza-Affärenprozess ist eingestellt und zwar in letzter Instanz, wenn ich das recht gesehen habe. Sie sind damit ein freier Mann, richtig?
Ja, es fühlt sich noch immer ein bisschen merkwürdig an, wenn einem dazu jemand gratuliert, ja, weil es ist ja nicht so, als hätte man im Lotto gewonnen. Ich habe 4 Jahre ein Verfahren gehabt, habe einen Richter ausgefasst in erster Instanz, der selbst verurteilt war, weil er illegal Informationen weitergegeben hat an einen Oppositionspolitiker. Und jetzt nach 4 Jahren hat die zweite Instanz endlich entschieden, dass das alles falsch ist und nichtig ist. Also gut, dass es so ausgegangen ist, aber noch immer ein bisschen merkwürdig, dass man dankbar sein muss, dass nach 4 Jahren dann rauskommt, es war eigentlich alles nur Fiktion.
Ja gut, wir Deutschen würden vielleicht sagen, das ist Österreich.
Das macht's nicht besser.
Das macht's nicht besser. Aber umso besser, denn ich wollte mit Ihnen ja über das neue Gebiet sprechen, in dem Sie als Geschäftsmann unterwegs sind, nämlich den Nahen und Mittleren Osten. Da kennen Sie sich aus, da sind Sie die Hälfte Ihrer Zeit und da ist im Moment mächtig was los. Sie waren ja ganz am Anfang, als Sie darüber gingen nach Tel Aviv, nach Abu Dhabi, auch nach Dubai, waren Sie sehr optimistisch, dass jetzt mit den Abraham Accords Frieden kommt. Wo ist Ihr Optimismus jetzt? Ist er weg oder pausiert er nur?
Ich muss sagen, ich bin immer noch sehr optimistisch für die Region. Ich glaube, man muss ein paar Dinge unterscheiden. Zum einen, Sie haben es richtig gesagt, ich bin die Hälfte meiner Zeit in der Region, viel in Abu Dhabi, immer wieder auch in Tel Aviv. Und was stattfindet, ist, dass die Staaten in der Region, die Golfstaaten und Israel, einfach in den letzten Jahren wesentlich enger zusammengerückt sind durch die Abraham Accords. Und das ist meiner Meinung nach auch eine Bewegung, eine Dynamik, die nicht aufhaltbar ist. Und das ist gut so. Und zum Zweiten, das gab es auch schon vor Jahren, der Iran ist einfach der Aggressor in der Region. Das Mullah-Regime ist eine extreme Bedrohung, nicht nur für Israel, sondern für die gesamte Region. Und diese Situation ist jetzt eskaliert, Aber ich glaube sozusagen, dass diese Eskalation zu mehr Stabilität und Sicherheit führen kann, wenn dieser militärische Einsatz von Seiten Israels und wahrscheinlich bald der USA erfolgreich ist.
Also damit rechnen Sie, dass die USA in das Geschehen eingreifen mit ihrer großen, über 6 Meter langen Bunkerbombe, die dann die Nuklearanlagen aus dem Spiel nimmt? Damit rechnen Sie?
Ich glaube, es ist ein sehr wahrscheinliches Szenario. Die Situation ist ja eine, dass nicht nur Israel bedroht ist. Natürlich ist Israel immer im Fokus des Iran gewesen. Aber man muss sagen, dass die Unterstützung des Irans für die Hamas, für die Hisbollah, für die Houthi, für verschiedenste Terrororganisationen, das hat ja nicht nur Leid in Israel ausgelöst, sondern das war immer schon eine Bedrohung und ein Unruheherd für die gesamte Region. Und dass dieses fanatische Mullah-Regime nicht im Besitz einer Atomwaffe sein sollte, das ist, glaube ich, etwas, das können Gott sei Dank viele unterschreiben. Ich finde, der Friedrich Merz hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, die Israelis machen die Drecksarbeit für alle im Moment. Und insofern hoffe ich natürlich auf entsprechende Unterstützung der USA, wenn es darum geht, zu verhindern, dass ein fanatisches Mullah-Regime eine Atombombe erbauen könnte.
Aber Drecksarbeit darf doch, Herr Kurz, nicht bedeuten, dass das Nuklearmaterial durch amerikanische Aktivitäten letztlich zur Zündung kommt und einen Fallout hat, der Hunderttausende von Menschen womöglich verletzt. Aber wo sind wir in diesem Film? Ist das ein regionaler Konflikt? Ist das die Präzisionsarbeit der israelischen Armee, die jetzt ja viele in der Tat bewundern? Oder ist das der Auftakt zu einem Flächenbrand in Nahost?
Nein, es ist aus meiner Sicht definitiv nicht der Auftakt zu einem Flächenbrand in Nahost, denn ich sehe keinerlei Unterstützung für den Iran. Es ist auch keine religiöse Frage zwischen Juden und Muslimen, sondern es ist aus meiner Sicht die Region eine, die immer stärker zusammenrückt, in der es so viele positive Kräfte gibt. Sie müssen sich vorstellen, Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Städte wie Abu Dhabi, Dubai, aber auch Bahrain und andere, die Annäherung mit Israel nicht nur suchen, sondern intensiv vorantreiben. Das sind alles Staaten, die sich als Staaten verstehen, die etwas aufbauen und schaffen wollen und nicht etwas zerstören oder bekämpfen wollen. Das heißt, ich habe den Eindruck, dass die Region eine ist, die sich fantastisch entwickelt, die irrsinnig attraktiv geworden ist für Talente aus aller Welt, die sehr kapitalstark ist. Und das wird sich meiner Meinung nach genauso fortsetzen. Der Iran war immer eine Bedrohung dort, hat immer mit der Terrorismusunterstützung verschiedenster Organisationen eine extreme Unruhe in die Region gebracht. Und dass Israel nicht zusehen kann, dass hier eine Atombombe entsteht, das ist etwas, was aus meiner Sicht sehr, sehr nachvollziehbar ist.
Der Nahe Osten sind ja ganz verschiedene Länder, die wir oft so in einen regionalen Kontext setzen. Welches Land würden Sie sagen, wenn man nur eins oder vielleicht zwei zu bereisen hätte, als deutscher Familienunternehmer, die, das in Klammern, Herr Kurz, ziemlich erfolgreich sind, auch in dieser Zeit, trotz Bürokratie, trotz 4-Tage-Woche, der deutsche Mittelstand, auch der DAX im Übrigen, allzeit hoch, kleiner Widerspruch. Deutschland schlägt sich, trotz einer Politik, die es den Menschen nicht leicht macht in der Wirtschaft, schlägt sich das Land gar nicht schlecht. Also welche zwei Länder, würden Sie sagen, sollte man als erstes bereisen, wo es am meisten Aussicht auf Erfolg?
Aus meiner Sicht ist das spannendste Land definitiv UAE, also Dubai und Abu Dhabi. Es ist ein irrsinnig modernes Land, 9 von 10 Menschen, die dort leben, kommen aus aller Welt. Es ist ein kapitalstarkes Land, sehr westlich. Und insofern ist das definitiv aus meiner Sicht der Place to be. Aber ja, auch die anderen Golfstaaten sind natürlich spannend. Und ich selber habe in Israel gegründet. Wir haben dort ein Headquarter. Und die Zeiten werden sich wieder ändern. Und dann ist natürlich Israel auch stets ein interessanter Staat mit sehr viel Innovationskraft, insbesondere im Technologiebereich.
Ist da noch was zu holen für Deutsche oder kommt man da schon zu spät, weil die Fachkräfte im Technologiebereich schon sehr teuer sind, weil die Private Equity Fonds eigentlich schon in Israel schon in 10 Wellen einmal durchmarschiert sind bei den Startups? Ist dieser Markt nicht schon überbewertet womöglich?
Das glaube ich nicht, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass eine Kooperation zwischen unterschiedlichen Teilen der Welt eigentlich erst etwas wirklich Positives auslösen kann. Und wie Sie zu Recht gesagt haben, es gibt in Deutschland ein irrsinniges Know-how, genauso wie in Österreich in starken familiengeführten Unternehmen. Sie nennen das immer Mittelstand, wo ich immer schmunzeln muss, wenn man dann Milliardenunternehmen als Mittelständler bezeichnet. Aber gut, das ist die deutsche Bescheidenheit in diesem Fall. Aber ich glaube, da gibt es irrsinnig viel, und das in Verbindung mit der Kapitalkraft einiger Golfstaaten oder der Innovationsfreude in Israel, das ist etwas, was definitiv funktioniert. Ich habe vor 2,5 Jahren dort gegründet. Wir haben mittlerweile Büros auch in Abu Dhabi und in Wien, sind fast auf der ganzen Welt tätig mit unserem Unternehmen, und bin froh, immer wieder in der Region zu sein und dort einen Gutteil meiner Zeit zu verbringen. Es ändert ein bisschen den Blick auf die Dinge, zeigt, was alles möglich ist, und das tut manchmal ganz gut.
Was ist das, wo Sie sagen würden, da hat es mich bereichert, da habe ich wirklich was dazugelernt? Ich war schon vorher, Sie waren Außenminister, Sie waren Bundeskanzler, Sie sind schon rumgekommen in der Welt, aber das ist natürlich auch eine bestimmte Perspektive, sozusagen aus dem Regierungsflugzeug und aus dem Kanzleramt die Welt zu sehen. Was haben Sie neu gelernt über die Welt und vielleicht auch über sich?
Also ich glaube, es ist zum ersten Mal ein großer Unterschied, ob man als Außenminister oder Bundeskanzler unterwegs ist oder ob man in anderen Staaten die Hälfte der Zeit verbringt, dort Unternehmen gründet, dort in gewisser Art und Weise neben dem Hauptwohnsitz in Wien auch Wurzeln schlägt. Und zum Zweiten, ich habe den Eindruck, Hunger nach Erfolg und der Wille, etwas Größeres aufzubauen, das ist etwas, was es in anderen Teilen der Welt teilweise stärker gibt als bei uns. Ich glaube, die Neidkultur, die uns manchmal in Europa ausmacht, die ist da auch nicht unbedingt ganz hilfreich. Auch davon spüre ich etwas weniger in manchen anderen Teilen.
Ja, vielen Dank, dass Sie uns berichtet haben aus Ihrem neuen Leben. Wir bleiben in Kontakt, Herr Kurz, von damals und jetzt und auch in Zukunft. Vielen Dank.
Danke vielmals für das Gespräch.
Wir wollen Sie einladen auf eine Reise zu einem neuen konstruktiven Journalismus bei The Pioneer. Unabhängig, kritisch, frei von Werbung, Erkenntnisgewinn, auch ohne Apokalypse. Mit unserer neuen App macht das Ganze noch mehr Spaß. Wir kuratieren für Sie dort die wichtigsten Neuigkeiten aus der Welt von Politik und Wirtschaft. News statt Neues. Wir wollen Ihnen Erkenntnisgewinn liefern und Ihnen keine Angst machen. Wenn Sie noch kein Pioneer sind und noch mehr erleben wollen als diesen Podcast hier, dann testen Sie doch die App und alle exklusiven Inhalte. Genau jetzt. Kostenfrei, ohne Kündigungsfrist, noch bis Ende Juni. Infos finden Sie auf thepioneer.de oder aber auch direkt über den Link in den Shownotes. Seien Sie neugierig? Ich würde sagen, es lohnt sich.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da ist der neueste Entscheid der Notenbank in Washington in aller Munde. Mehr dazu weiß meine Kollegin in New York an der Wall Street, unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Also, ab zu ihr einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, die Fed hat wie erwartet die Leitzinsen unverändert gelassen. Sie bleiben in einer Spanne von 4,25 bis 4,5%. Die Fed signalisiert aber weiterhin, dass im Laufe des Jahres 2 Zinssenkungen möglich sind. Allerdings hat sie ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum gesenkt und erwartet jetzt für dieses Jahr nur noch 1,4% Wachstum, während die Inflation auf 3% steigen dürfte, vor allem wegen der neuen Zölle von Donald Trump. Fed-Chef Jerome Powell betonte auf der Pressekonferenz, dass die Unsicherheit zwar etwas abgenommen habe, aber die Risiken durch Trumps Handelspolitik und die Lage im Nahen Osten weiter hoch bleiben. Powell sagte, die Fed wolle erst abwarten, wie sich Inflation und Arbeitsmarkt weiterentwickeln, bevor sie an der Zinsschraube dreht. Präsident Trump drängt derweil öffentlich auf schnelle Zinssenkungen und attackierte Powell erneut scharf. An den Märkten fiel die Reaktion verhalten aus. Die Börsen schwankten, weil viele Anleger auf klarere Signale gehofft hatten. Am Ende schloss der Dow Jones um 0,5% im Minus. Die Nasdaq legte 0,1% zu und der S&P 500 schloss unverändert, Gabor.
Und Anne, der Silberpreis hat im vergangenen Jahr starke Schwankungen erlebt, ist zuletzt aber deutlich gestiegen. Was würdest du sagen, sind dafür die Gründe?
Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es weiterhin eine große Lücke zwischen Angebot und Nachfrage. Die Silberproduktion stagniert, während die industrielle Nachfrage vor allem durch Solarenergie, Elektroautos und neue KI-Technologien immer neue Rekorde erreicht. Allein in 2024 und 2025 verzeichnete der Markt das vierte bzw. fünfte Jahr in Folge ein Angebotsdefizit. Und zweitens sorgt die unsichere Weltlage für zusätzliche Nachfrage. Geopolitische Krisen wie der Konflikt im Nahen Osten, der Ukraine-Krieg und auch Trumps neue Handelspolitik treiben Investoren in sichere Häfen wie eben Silber und Gold. Anders als Gold profitiert Silber aber zusätzlich von seiner Rolle als Industriemetall und genau diese Kombination macht es aktuell so gefragt. Und drittens spielen auch noch technische Faktoren eine Rolle. Der Sprung über die Marke von $35 pro Unze hat einfach viele neue Anleger angelockt, was die Dynamik jetzt noch weiter verstärkt. Also insgesamt ein perfekter Mix aus Angebotsdefizit, starker Industrienachfrage und geopolitischer Unsicherheit. Und viele Experten sehen noch weiteres Potenzial nach oben.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass auch Musiklegenden nicht für immer und ewig auf der Bühne stehen können, eigentlich klar und trotzdem bedauerlich. Zumindest verabschieden kann man sich ja. Und das, ja, das dachte sich auch der Spatz von Avignon, die französische Chansonsängerin Mireille Mathieu. Sie wird nächstes Jahr im Juli 80 Jahre alt und geht noch einmal auf eine letzte Welttournee, die natürlich auch in Deutschland vorbeiführt.
Die Welt ist schön, Milord, wenn du auch einsam bist. Ein neues Glück fängt an, wenn du mich heute küsst. Du bist allein, Milord, man hat dir wehgetan. Du hast geweint, Milord, komm, denk nicht mehr daran. Die Welt
Obwohl sie keine Fremdsprachen gelernt hat, trug sie ihre Lieder mit makelloser Aussprache auf Deutsch, aber auch auf Finnisch oder Japanisch vor. Ziemlich beeindruckend, würde ich sagen. Ihrem Charme konnte sich nicht mal die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, entziehen. Die Französin durfte, das war Ende der 60er Jahre, in der DDR-Fernsehshow Spiel mit auftreten.
Meine Damen und Herren, Spiel mit 1969 darf wieder einen großen Namen nennen. Wir haben telefoniert, haben telegrafiert, Aufnahmen entstanden und so haben Sie, Mireille Mathieu, zu Gast.
Ihr Leben ist nicht nur prall gefüllt mit Hits, sondern auch mit vielen Begegnungen. Einige Staatschefs waren regelrechte Fans. 2007 zum Beispiel sang sie auf Einladung von Präsident Sarkozy die französische Nationalhymne. Mit ihrer Musik hat Mireille Mathieu mehr Freude in die Welt gebracht als so mancher mit seiner Politik. Ihr 1969, und zwar in Berlin aufgenommener Hit hinter den Kulissen von Paris, ist, würde ich sagen, mehr als nur ein Schlager. Es ist ein Klassiker geworden, ein Klassiker, den wir uns heute Morgen anhören wollen. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Chelsea Speaker. Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.